Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, wo wir euch unter der Woche natürlich viel Stoff zu neuen Serien liefern, aber auch am Wochenende haben wir immer mal wieder einen Tipp oder einen Check für euch. Und heute haben wir einen Check zu einer der, glaube ich, oder vielleicht sogar der am meisten erwarteten Horrorserien seit langem. Und zwar ist die Rede von dem großen, ja, wie nennt man das, S-Spin-Off, der S-Vorgeschichte, sagt man vielleicht sogar Es, darüber wird mich gleich Max aufklären, S, Welcome to Derry. Ich bin verbunden, mein Name ist Jenny Jecke, mit Max Wieseler, unserem Serienexperten. Max, S oder Es, was sagst du?
Ich sage S.
Gut, dann bin ich erleichtert, der Podcast kann weitergehen.
Das heißt S. ja auch nicht Eat.
Ja, aber ich habe schon mit unterschiedlichen Stephen King-Fans geredet, auch hier im Laufe der Jahre in der Redaktion. Und da gab es Vertreter von Es und das hat mich immer verstört. Schreibt es bei Spotify in die Kommentare, wie ihr es aussprecht, oder schickt uns eine E-Mail dazu an podcast@movieblog.de. Wir reden jetzt über Es, Welcome to Derry. Ihr müsst keine Angst vor Spoilern haben. Die Serie läuft seit dem 27. Oktober in Deutschland bei Sky Wow. In den USA ist sie, ich glaube, eine HBO-Produktion. Es soll vermutlich vielleicht 8 Folgen geben. Da gibt es wohl unterschiedliche Aussagen drüber. Und es hat alles mit, ja, ich nehme mal an, Pennywise zu tun, der wunderbaren bösen Schöpfung von Stephen King aus dem S-Roman und insbesondere den 2 Kinofilmen, die daraus in den 2010er Jahren entstanden sind und die sehr, sehr erfolgreich waren. Max, wie viel hast du denn schon von Welcome to Derry gesehen?
Ich konnte vorab die ersten 5 Folgen gucken. Mal schauen, wenn es 8 sind, dann habe ich nur noch 3 offen.
Und warum, kannst du es nochmal sagen, warum gibt es Unklarheit über die Länge dieser Staffel? Weil das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich.
Manche Seiten schreiben 9-teilige Serie. Lange Zeit hieß es auch, dass sie 9 Folgen hat. Jetzt, so kurz vor Start, waren dann immer manche Pressemitteilungen mit 8 Folgen. Man sollte sich vielleicht überraschen lassen, wie viel es dann am Ende wird.
In Deutschland wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts aber schon 2 Folgen veröffentlicht. Denn, wenn ich das richtig verstehe, die 2. Folge, die müsste ja eigentlich quasi dann am Montag nach der 1. Folge erscheinen. Stattdessen wurde sie aber auf Halloween vorgezogen, den 31. Oktober, der Freitag. Also wenn ihr am vergangenen Montag, am 27. Oktober, die 1. Folge geschaut habt, wart total schockiert, was da passiert ist, dann könnt ihr jetzt am Wochenende schon die 2. Folge schauen. Max, erklär mir mal bitte, wer steckt denn hinter dieser Serie und was hat das jetzt alles mit diesen S-Kinofilmen zu tun und wie oft kommt da Bill Skarsgård irgendwie aus der Kanalisation gekrochen?
Wo fange ich an? Also, erschaffen oder entwickelt wurde die Serie von Andy Muschietti und seiner Schwester Barbara Muschietti und noch Jason Fuchs. Die 3 haben das Konzept entwickelt zu der Serie. Andy Muschietti hat ja auch die beiden S-Filme inszeniert fürs Kino 2017 und 2019. Und Showrunner der Serie sind Jason Fuchs und Brad Caleb Kane. Die beiden haben dann quasi die kreativen Zügel in der Hand für die Serie. Brad Caleb Kane macht übrigens auch jetzt nächstes Jahr oder hat schon gedreht die Prequel-Serie für Freitag der 13., Cramped Crystal Lake. Also der ist jetzt im Bereich der Horror-Prequels, glaube ich, macht er es sich gemütlich. Genau, das Ganze basiert auch auf Stephen Kings Mammutwerk S, das ja die Vorlage für die beiden S-Filme war. Aber es gab halt auch so ein paar Sachen, die heißen Interludes, das sind so Zwischenkapitel aus diesem großen Werk, die es nicht in die Filme geschafft haben. Und die sind so die grobe Vorlage jetzt für diese Serie. Konkret jetzt in der 1. Staffel so ein grausames Ereignis, was in diesen Zwischenkapiteln beschrieben wird, das den Höhepunkt des vorangegangenen Zyklus darstellt von S, das ja alle 27 Jahre erwacht, unter der Kleinstadt Derry. Und ich denke mal, dass das dann aber auch erst am Ende der Staffel zu sehen ist. Deswegen werde ich jetzt nicht näher dieses Ereignis beschreiben, was da passiert. Interessant dabei ist halt, dass die Filme hatten ja die Handlungsjahre der Vorlage verschoben. Also in den Büchern beginnt die Handlung im Jahr 1957 mit diesem Losers Club und dann 27 Jahre später als Erwachsene. Und in den Filmen war es aber das Jahr 1989. Dadurch hat sich jetzt alles verschoben, auch für die Prequel-Serie. Die spielt 27 Jahre vor dem ersten Film, also im Jahr 1962. Und ist so vom Setting her damit aber jetzt eigentlich näher an dem eigentlichen Vibe vom Stephen King-Buch.
Aber gibt es da jetzt ein Äquivalent zum Losers Club? Weil ich bin jetzt, stehe jetzt nicht so wahnsinnig stark da in der Materie, aber mein Eindruck immer war, der Charme von S, insbesondere von den Kinofilmen, war auch so dieser Vibe, den man auch in Amblin-Filmen aus den 80ern findet, also sowas wie E.T. und dann eben so den Epigonen wie Stranger Things und so weiter, also dass man irgendwie mit jungen Menschen sich in die Gefahr begibt, einfach gesagt.
Also sagen wir jetzt mal so, so beginnt die Serie. Also die Serie beginnt halt schon recht vertraut. Damit gleich in der ersten Auftaktsequenz geht es wieder darum, um einen kleinen Jungen, der eine böse Begegnung mit diesem namenlosen Monster macht, das und in den Kanalisationen von Derry haust. Diesmal nicht Pennywise, der kommt nämlich erst später in der Staffel vor. Aber halt mit diesem Monster in Form eines Mutantenbabys.
Da haben sie sich Geld bei Bill Skarsgård gespart, nehme ich mal an.
Genau, das ganze, das Geld, was Bill Skarsgård, was sie gespart haben, haben sie dann in CGI verwendet. Dazu vielleicht später noch mehr. Genau, also ein kleiner Junge wird Opfer von dieser Kreatur S. Und daraufhin versammelt sich dann so eine Gruppe von Kindern, von Mitschülern, die ihn so peripher kannten, um nach ihm zu suchen, weil sie glauben, dass er vielleicht noch am Leben sein könnte, weil eines von diesen Kindern die Stimme des Jungen aus einem Abflussrohr hört. Genau, und die gehen dem Ganzen so ein bisschen nach. Das ist aber nur so ein kleiner Teil dieser Serie, weil insgesamt spaltet sich die Serie in zwei große Handlungsbögen. Einerseits hast du diese S-typische Geschichte von Kindern, die so langsam mit diesem Monster in Verbindung kommen, dass deren Albträume die Form von deren Albträumen annimmt und sie in Angst versetzt, damit sie besser schmecken, wenn es sie essen kann später. Und dann gibt es aber noch eine Erwachsenen-Story rund um ein Geheimprojekt des Militärs, das so den Mythos rund um S auch nochmal aus so einer ganz anderen Sicht betrachtet. Und zusammengehalten werden diesen beiden Stories von der durch die Familie Hanlon. Also Hanlon ist ein bekannter Name. In den S-Filmen gab es ein Kind von dem Losers Club, das auch mit Nachnamen Hanlon heißt. Und hier geht es um dessen Großvater und Vater. 27 Jahre vorher. Genau, die Familie, die zieht jetzt frisch nach Derry am Anfang der Serie. Da haben wir zum Beispiel Vater Leroy Hanlon, ein Air Force Major, der für eine Sondereinheit rekrutiert wird, die im Auftrag des General Shaw eine mächtige Waffe ausfindig machen soll, die den Kalten Krieg beenden könnte. Etwas, das jeden Mann sofort in Angst versetzen könnte und töten könnte. Genau, und dann haben wir noch Mutter Charlotte, die schnell herausfindet, dass hinter der idyllischen Fassade der Stadt etwas ganz gewaltig nicht stimmt und auch mit rassistischer Ungerechtigkeit konfrontiert wird. Und dann gibt es noch den kleinen Sohn Will Hanlon, der sich einer Gruppe Kids anschließt, die, wie schon der Losers Club im ersten S-Film, ins Visier dieses Monsters gerät. Ein Charakter gibt's noch, den würde ich noch gerne erwähnen, weil der ist so für mich auch ein bisschen das Highlight der Serie, das ist nämlich Dick Halloran. Das ist ein Name, der ist kein Unbekannter im Stephen King-Kosmos, der ist nämlich der Koch des Overlook-Hotels aus Shining. Hier ist er aber ein jüngerer Mann, der seine telepathischen Shining-Kräfte noch nicht so ganz versteht und kontrollieren kann, dies vielleicht auch gar nicht will. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil die Serie mit ihm nochmal so einen ganz eigenen anderen Vibe bekommt, wenn das Militär einen Telepathen so als Spürhund benutzt, um ein Monster und magische Artefakte aufzuspüren. Vor allem geht die Serie dank ihm auch noch so in weirdere Richtung, wenn Halloran für Verhöre in die Gedanken anderer Menschen eindringt, in Gedankenräume oder Gedankenreisen unternimmt und dann vielleicht auf Pennywise trifft. Das ist weird und sehr interessant, was die Serie halt auch dann von den Filmen unterscheidet oder abhebt.
Was hältst du von den anderen beiden Handlungssträngen? Hat dich die Geschichte der Hanlons überzeugt, so als neuen Helden?
Ist noch ein bisschen schwierig zu sagen. Ich finde sie auf jeden Fall gut. Also die Charaktere, finde ich, also die sind alle super gespielt in der Serie. Aber dadurch, dass die Serie extrem breit gefächert ist und die hat sehr viele Charaktere am Anfang, weiß man noch nicht mal, wer sind die Hauptfiguren. Das kristallisiert sich auch erst so langsam heraus. kommen so manche Charaktere ein bisschen zu kurz oder zu selten vor, weil es halt so viele verschiedene Schauplätze ist. Die Serie ist sehr ambitioniert, dass sie halt so einen großen Blick eher auf Derry, auf diese Stadt werfen will, anstatt eine konkrete Handlung zu verfolgen. Dadurch hast du halt viele kleine Schauplätze und Charaktere und es ist dann manchmal ein bisschen zu breit gefächert, finde ich. Und diese Kinderstory und die Erwachsenenstories laufen auch so komplett getrennt voneinander und es dauert sehr lange, bis die so wirklich mal miteinander kollidieren.
Und wie muss ich mir jetzt den Horror vorstellen? Weil mein Problem bei Horrorserien ist schon immer, dass ich bei Horrorfilmen das sehr mag, dass man so innerhalb von 90 Minuten oder so das sein, in Anführungszeichen, fix bekommt, ne? Ein sehr, sehr zugespitzter Grusel. Und dann ist es wieder vorbei. Das ist ja auch oftmals ein bisschen einfacher, glaube ich, den Horror über 90 Minuten aufrecht zu erhalten als über 8 Stunden oder so. Wie muss ich mir das jetzt hier in S Welcome to Derry vorstellen? Ist da so eine super unangenehme Grundstimmung? Arbeitet die Serie viel mit Jumpscares oder setzt die eher auf Gore? Wie würdest du das einschätzen als ja auch Horrorexperte, wenn man das mal so sagen darf?
Alles davon. nee, also wenn man sich so eine Folge Derry muss man sich so vorstellen, also generell ist der Ton eher so ein bisschen gemächlicher von der Serie und dann gibt es zwischendrin so 1 bis 2, meistens sind es 2 Horrorspitzen pro Folge, die dann so unvermittelt plötzlich das Tempo in die Höhe schnellen lassen und dich laut anschreien mit Gewalt und Gore, meist gegen Kinder. Also wer mit Gewalt gegen Kinder nichts anfangen kann oder damit Probleme hat, sollte vielleicht nicht reinschauen in die Serie, weil die schon sehr, sehr derbe ist, was sie Kindern antut oder was die Dinge, die Kinder widerfahren in der Serie. Da verstümmeln sich Kinder auch gerne mal im eigenen Leib oder müssen sich ihr eigenes Auge rausschneiden. Also das ist schon ein bisschen brutaler und goriger als die Filme, würde ich auf jeden Fall sagen. Ist auf jeden Fall mutiger als die Serie. Die lehnen sich da ein bisschen weiter aus dem Fenster. Sonst generell, wie der Horror inszeniert ist, würde ich sagen, wenn man die Filme kennt, weiß man eigentlich so ungefähr, was einen hier erwartet. Es gibt immer Jumpscares, laute Geräusche, unheimliche Fratzen, die auf die Kamera zuschnellen. Und das Ganze ist immer sehr laut und intensiv und blutgetränkt und oft auch verstörend. Also eigentlich so das, was man auch aus den Filmen kennt. Aber so ein Problem dabei ist schon zu viel CGI. Das ist was, vor allem in S-Kapitel 2, da haben sie ja noch mehr auf CGI gesetzt. Weil Pennywise, das ist auch etwas, was muss man nochmal sagen, dass auch viele Kritiken falsch gemacht haben. Die nennen dieses Monster immer Pennywise. Nein, Pennywise heißt, das Monster heißt ja nicht Pennywise. Pennywise ist eine von vielen Formen und Gestalten, die dieses namenlose S-Monster annimmt. Und die Pennywise-Gestalt, die kommt erst recht spät vor in der Staffel. Und sonst nimmt sie halt hauptsächlich andere Albtraumgestalten an, wie unter anderem... Da wirst du dich freuen, weil das überraschend nah an der Netflix-Serie Monster ist, der Ed Gein-Serie. Es gibt einen kreischenden Lampenschirm aus Menschenhaut.
Na endlich.
Weil ein Kind gerade zuvor von den Schrecken von Buchenwald erfahren hat und das natürlich gerade dessen Albtraum ist. Es gibt ein schleimiges Ekelmonster mit Tentakeln, ein Zombie-Uncle Sam oder, und das ist das Horror-Highlight für mich in der Staffel, das ist in Folge 2, ein aufgerissener Bauch mit Reißzähnen.
Also gibt es sozusagen auch auf diese Weise eine Art Monster of the Week, auch wenn immer dasselbe Böse dahinter steckt?
Schon so ein bisschen, obwohl es halt eher 2, 3 verschiedene sind pro Folge, sind schon mehr.
Das finde ich schon interessant, weil ja die Alien-Serie dieses Jahr auch irgendwie so die seltsame Entscheidung getroffen hat, dass Xenomorphs allein nicht mehr gruselig genug sind. Wie wären hier noch 3 andere Aliens, um mal Abwechslung in der langen Laufzeit einer Serie, einer Horrorserie zu schaffen? Vielleicht ist das auch so mit demselben Impetus dahinter entstanden. Wie ist das denn jetzt so? Ist das was man vor allem gucken sollte, wenn man Stephen King-Fan ist? Vielleicht, weil es auch viele Referenzen gibt. Ich stehe ja dagegen gar nicht im Stephen King-Kosmos drin, außer seit die Kinofilme, die ich gesehen habe. Kann ich das so als S-Noob auch schauen oder verstehe ich da nur Bahnhof?
Ich glaube, die Serie nimmt da einen schon sehr an die Hand. Natürlich gibt es so gewisse Referenzen, hauptsächlich spielen die sich aber schon eher in dem S-Kosmos ab. Also wenn es da ein Gefängnis, was Shawshank Prison heißt, mal gibt, was erwähnt wird, ich glaube, dann wissen die meisten schon ungefähr, was gemeint ist. Man muss aber nicht den Film Shawshank Redemption dafür gesehen haben, um zu verstehen.
Die Verurteilten.
Ja, genau. Damit man weiß, was ist das für ein Gefängnis. Aber ich finde, was die Serie gut macht. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass sie halt den Mythos rund um diese Kreatur nochmal weiter ausbaut, mit neuen Ideen anreichert, Antworten gibt, die selbst die Bücher nicht wirklich geliefert haben, warum diese Kreatur ausgerechnet in dieser Stadt ist und sich nicht woanders hin bewegt. Da geht die schon in eine sehr coole Mystery-Richtung, die Serie. Also der Horror, der hat mich tatsächlich ein bisschen weniger bekommen. Ich hätte mich gerne mehr gegruselt, aber mich stört halt das CGI sehr in der Serie. Dadurch, dass es halt so andere Monsterfratzen sind, die das S da annimmt, da setzt die Serie sehr viel auf CGI. Und das reißt halt auch so ein bisschen aus diesem Setting raus. 1962, wir versuchen irgendwie mit Kostümen und Settings irgendwie so ein Vibe, so eine Atmosphäre für die 60er zu schaffen. Dann kommt da halt so eine CGI-Kreatur plötzlich rein, die nicht so wirklich haptisch echt wirkt. Manchmal ist das CGI gut, manchmal ist es nicht so gut. Da gibt es dann später auch so eine Verfolgungsjagd über einen Friedhof, wo die Kinder auf Fahrrädern fahren. Und das ist halt ganz schlecht Greenscreen, wenn die auf ihren Fahrrädern vor schwebenden Geistern davon fliegen. Und das sah halt so nach Videospiel irgendwie aus. Und das hat mich dann immer so ein bisschen rausgerissen. Also der Horror ist sehr, sehr laut und will sehr verstörend sein, aber es kommt nicht so, bei mir zumindest nicht so ganz an.
Würdest du sagen, Sehempfehlung oder eher nicht?
Doch, auf jeden Fall Sehempfehlung, weil so eine Blockbuster-Serie, die halt mit so großen Bildern und so großen Effekten auftrumpft, dann doch eher selten ist, dass wir so eine große Horrorserie bekommen. Und es ist halt wie so eine lustige Geisterbahn halt auch manchmal, dass man sich da gerne erschrecken lässt. Ich finde, da könnte der menschliche Horror auch noch so ein bisschen mehr reinknallen, weil das ist ja auch was, finde ich, bei Stephen King auch in der Vorlage ist halt, dieses S und Derry, die sind beide gleich schlecht. Also die Menschen, die begehen schreckliche Taten, dieses Monster begeht schreckliche Taten, das knallt alles gleich. Hier ist es, ja, es gibt menschlichen Horror, wie Rassismus zum Beispiel, gegen Schwarze oder Indigene, die indigene Bevölkerung, die dort lebt. Aber es ist nicht so ein Knall in die Magengrube. Also wenn Kinder sterben, abgemetzelt werden, dann ist das halt so richtig Haut drauf. Aber beim menschlichen Horror, da könnte die Serie noch ein bisschen mehr in die Magengrube mich schlagen.
Für alle, die vielleicht die S-Kinofilme nicht gesehen haben, gibt es irgendwelche Serien, mit denen du Welcome to Derry noch vergleichen würdest? Irgendwas, was bei dir dasselbe Grundgefühl ausgelöst hat? Oder was mit schlechtem CGI gruselt?
Ein bisschen schwierig. Aber wer so auf so Kleinstadt-Mystery-Serien steht mit so Horrorspitzen, da würde ich schon From, die Serie, die bei Paramount Plus streamt, die ist sehr, sehr gut. Die würde ich damit ein bisschen vergleichen. Wenn man im Stephen King-Kosmos bleibt, kann man natürlich auch Castle Rock nehmen. Das ist eine Serie, die aber halt vollgeballert ist mit Stephen King-Referenzen und Easter Eggs. Wem das hier ein bisschen zu wenig ist in dem Welcome to Derry, sollte dann vielleicht die mal schauen. Und woran es mich noch ein bisschen erinnert hat, ist die Amazon-Horrorserie Them. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so eine Anthologieserie. Und in der ersten Staffel hat die Serie schon ähnliche Themen und eine ähnliche Story zu Welcome to Derry. Da geht es auch um eine schwarze Familie, die in eine weiße Nachbarschaft statt. Und dort trifft dann menschlicher Horror, also Rassismus, auf übernatürlichen Horror. Und die Serie, finde ich, hat den menschlichen Horror mehr in den Fokus gerückt als den übernatürlichen Horror. Das hat die ein bisschen besser gemacht.
Also wenn man vielleicht auch von Welcome to Derry ein bisschen enttäuscht ist, dann Them bei Amazon Prime schauen, würdest du sagen?
Genau, die erste Staffel davon.
Die erste Staffel, okay, schon mal eine wichtige Einschränkung. Willst du eine zweite Staffel sehen?
Unbedingt. Einerseits, weil der Kern der Serie ist halt so eine Mystery-Geschichte, die ich jetzt nicht so wirklich spoilern will, aber die ist schon total bescheuert, aber die hat mich total fasziniert, dass die Serie in so eine ganz andere Richtung geht. Und natürlich ist ja das große Versprechen auch der Serienschöpfer, dass sie eigentlich so einen großen Plan haben für drei Staffeln, die jeweils immer tiefer in die Vergangenheit eintauchen. Und da bin ich halt sehr gespannt, was die Serie daraus macht, dass sie halt, die Serie soll halt auch dem Plan zufolge ab der zweiten Staffel mehr in diese kosmischere Richtung abdriften. So die erste Staffel soll mehr also diese menschliche Perspektive auf dieses Grauen darstellen und später soll die Serie halt immer abgedrehter werden. Das würde ich gerne sehen, weil die Vorlage, da ist ja so dieser Kosmos, dieser Mythos hinter dem S, ist ja auch sehr kosmisch, dass das in so einer anderen Dimension eigentlich beheimatet ist, wo auch eine riesige Schildkröte namens Maturin haust, die in den Filmen nicht vorkam. Aber vielleicht könnte das ja die Serie noch ändern. Es gibt übrigens auch viele Schildkröten-Easter Eggs in der Serie. Also ich hoffe, das ist kein dreistes Baiting, Schildkröten-Baiting.
Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall, jetzt wurde die Schildkrötenreferenzen erwähnt, bin ich auf jeden Fall heiß auf As Welcome to Derry. Vielen Dank, Max, für die Vorstellung dieser Serie hier. Die läuft seit dem 27. Oktober bei Sky und Wow in Deutschland. Die könnt ihr da im Abo streamen. As Welcome to Derry. Vielen Dank, Max, und vielen Dank, liebe HörerInnen da draußen. Und streamt was Schönes.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.